Stellt euch einmal vor, ihr feiert ein großes Familienfest und alle sind da. Das stellt euch einmal vor. Vielleicht die Cousine aus dem hohen Norden ist dabei. Moin. Der Onkel aus dem Osten mit seinen politischen Ansichten, mit denen er immer mal wieder gerne provoziert, der ist auch da. Die Enkel, die eine schwer verständliche Sprache sprechen, Wörter wie Bro, Cringe, Digger. Und Oma Susanne von der Schwäbischen Alb mittendrin. Und dann, stellt euch vor, kommt immer wieder das gleiche nervige Thema auf den Tisch. Jedes Mal, immer und immer wieder. Sollte man Kartoffelsalat mit Mayonnaise oder mit Essig und Öl zubereiten? Und das ist auch oft der Zeitpunkt, wo dann diese Familienfeier zu einem Kriegsschauplatz wird. Aber am Ende sitzen alle an einem Tisch. Warum? Weil sie eine gemeinsame Wurzel haben, weil sie Familie sind, deshalb. Auf diesem Bild sehen wir einen Weinstock mit vielen Reben. Manche Reben sind näher am Weinstock, andere weiter vom Weinstock entfernt. Manche Reben bekommen mehr Licht ab als andere, wenn man sich das Bild mal so anschaut. Das hat allerdings dann eine Auswirkung auf den Geschmack, wenn man sie isst. Manche sind etwas süßer, manche vielleicht etwas saurer vom Geschmack. Und auch die Anzahl der Trauben an den Reben variiert, das ist nicht einheitlich. All diese Reben haben eine Sache gemeinsam. Sie werden alle vom Weinstock mit demselben Rebsaft versorgt. Sie alle haben dieselbe Wurzel. Man könnte auch sagen, sie alle gehören zur selben Familie. Jesus nimmt dieses Bild in Johannes 15, um zu verdeutlichen, dass er der Weinstock ist. Und ein Christ ist der, der mit diesem Weinstock verbunden ist. Ganz einfach. In Römer Kapitel 10, die Verse 11 bis 13 steht, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und es ist kein Unterschied, keiner, zwischen Juden und Griechen und wie sie alle heißen. Denn er ist Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ein sehr spannender Text. Und wenn dem so ist, habe ich mich gefragt, dann geht es also nicht darum, zu welcher Rebe wir gehören, zu welcher Rebe an diesem Weinstock, sondern es geht um die Frage, gehöre ich zu diesem Weinstock oder nicht? Das ist die Frage, finde ich. Wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen an Jesus Christus glaubt, dann fließt der Rebsaft, der Heilige Geist, durch sie. Wir schauen wieder auf dieses Bild. Auch wenn die Rebe vielleicht weiter weg ist. Der Rebsaft fließt trotzdem dadurch. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Könnte es sein, dass die jeweilige Rebe, die jeweilige Denomination bzw. Konfession für Gott gar nicht so wichtig ist, wie wir manchmal denken? Jetzt merkt man schon ein bisschen Pulsschlag, ne? Merkt ihr das? Jetzt geht's schon los. Ist das vielleicht gar nicht so wichtig aus Gottes Sicht? Wenn er so auf seine Erde schaut, die ganzen unterschiedlichen Kirchen sieht. Wenn wir heute die Frage stellen, Ökumene, warum? Dann wäre bezogen auf das Weinstockgleichnis meine Antwort, weil wir zur selben Familie gehören. Deshalb sollten wir aufeinander zugehen. Deshalb sollten wir einander die Hand reichen. Deshalb sollten wir voneinander lernen und uns auch korrigieren lassen. Wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, das ein oder andere wäre nicht passiert, wenn Menschen sich hätten korrigieren lassen. Ich komme aus Münster und da gibt es die Lamberti-Kirche. Und an dieser Kirche hängen 3 Käfige. Dort hat man Menschen aufgehangen, das war natürlich auch nicht so nett, aber diese 3 haben da sehr viel Unruhe und Irrlehre haben das also verantwortet. Wer das mal lesen will, kann das gerne mal googeln. Ja. Und alles im Namen Gottes, das ist schlimm. Also es ist gut, wenn wir voneinander lernen, uns aber auch korrigieren lassen. Auch wenn man sich gerade so sicher ist, dass man da in Münster zum Beispiel ein neues Reich bauen möchte, auch wenn man sich so sicher ist, was Gott ja da anscheinend gerade gesprochen hat, und am Ende ist das ein großer Scherbenhaufen gewesen. Das ist nicht nur eine Geschichte, da gibt es viele von in der Kirche. Für manche Christen, die das hören, ist dieses Wort Ökumene gar nicht positiv. Es ist eben nicht positiv hinterlegt, sondern das ist Gleichmacherei. Ja, manche haben auch vielleicht Angst davor, dass man jetzt Kompromisse schließt, was auch immer. Der eine oder andere hat Erfahrungen gemacht mit anderen Kirchen, mit anderen Konfessionen und sagt vielleicht, nein, ich will mit Onkel Hugo und seinen politischen Ansichten nichts mehr zu tun haben. Ende. Geht man so auch mit seiner eigenen Familie um? Vielleicht mit seinen eigenen Kindern, mit seiner eigenen Mutter, mit den Schwiegereltern, geht man da so mit um? Nein, ich will mit Oma Susanne von der Schwäbischen Alb nicht mehr reden. Ich gebe zu, das ist nicht so einfach, die Oma Susanne zu verstehen. Wir sind ab und zu auf der Schwäbischen Alb mal gewesen. Ich hatte meine Mühen, da das zu verstehen, was dort gesprochen wird. Und im Regelfall sind es Verletzungen, die kann man nachvollziehen, dass man nicht mehr zu den Familienfesten geht. Oder diese ewigen Streitereien oder auch theologischen Streitereien über Themen, die über Jahre gehen, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Über vermeintlich Wichtiges wie die Zubereitung des Kartoffelsalates. Wenn wir uns das Bild vom Weinstock nochmal anschauen, dann sollte deutlich werden, dass du als Traube in einer Rebe verortet bist, wie auch ich. Du bist eben nicht allein an diesem Weinstock. Und ich finde das immer interessant, wenn Leute von einer Rebe zur anderen marschieren, immer auf der Suche, wo ist es denn schöner und besser? Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Man sucht ja Gleichgesinnte. Die Frage ist bloß, ob Gott das so möchte. Es gibt noch sehr viele andere Trauben an anderen Reben, die auch mit dem Weinstock verbunden sind. Wir haben vor längerer Zeit hier eine syrisch-orthodoxe Hochzeit gehabt. Die ist komplett anders als unsere Hochzeiten. Sowas von anders. Ich bin dankbar, dass ich das miterleben durfte. Und was macht dieser Gedanke, dass du Teil dieses Weinstockes bist? Was macht dieser Gedanke, dieses Bild mit dir? Johannes 15, Vers 1 folgende. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Auch das ist interessant. Der Vater ist der Weingärtner. Und was möchte dieser Weingärtner sehen? Frucht. Er möchte Frucht sehen. Der Weinstock ist kein Ziergewächs zum Anschauen. So schön das ist, wenn man hier an der Bergstraße langläuft, dafür ist der Weinstock, diese Weinstöcke nicht da. Schönheit allein reicht nicht aus. Der Weinstock ist dazu da, Frucht zu bringen. Über welche Frucht freut sich Gott? Wonach hält er Ausschau? Welche Frucht möchte er in deinem und auch in meinem Leben sehen? Nach welcher Frucht hält er Ausschau in seiner Kirche? Und zwar in seiner weltweiten Kirche. Galater 5, 22 könnte eine Frucht sein. Das ist übrigens im Singular nicht Früchte, sondern Frucht. 5, 22 folgende. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, man könnte auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Das sind nicht Früchte, das ist die Frucht des Geistes, angelegt in Personen, die den Heiligen Geist in sich haben. Und das darf sich dann entwickeln, diese Frucht. Hier geht es um persönliche Frucht. Und wer mit Christus verbunden ist, der wird diese Frucht auch bringen, so wie an diesem Weinstock. Und auch wenn diese Frucht noch sehr klein ist, sie wird wachsen. Das ist eine Ermutigung für all die, die jetzt vielleicht denken, oha, das möchte Gott in mir sehen. Wenn du mit Gott verbunden bist, wird das in dir wachsen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und eine Kirche, die mit Christus verbunden ist, die wird auch Frucht bringen. In Römer 1, Vers 13 heißt es, oder wird von einer missionarischen Frucht gesprochen. Das sind also Menschen, die zum Glauben kommen an Jesus Christus. Auch das wird hier Frucht genannt. Also kann man sagen, persönliche wie missionarische Frucht, all das sind Auswirkungen des Verbundenseins mit Jesus Christus. Bei mir persönlich, aber auch von den entsprechenden Kirchen oder der Kirche. Und ich möchte es nochmal sagen, der Weinstock ist kein Ziergewächs. Manchmal ist das interessant, ich bin ja schon in unterschiedlichen Denominationen zu Hause gewesen. In manchen oder in mancher Rebe, da geht es denn nur um die Rebe selbst. Nur um mich. Wie sieht das Gott? Und weil das ein Ziergewächs oder kein Ziergewächs ist, muss dieser Weinstock, das wissen wir auch hier an der Bergstraße, muss dieser Weinstock beschnitten werden, Die Bibel nennt das gereinigt werden. Wenn ihr schon mal so eine Rebe in der Hand hattet, manchmal sind da auch Trauben dabei, die sind weich oder gammelig oder sind schon am Faulen. Es macht Sinn, um alle anderen zu schützen, die da rauszunehmen. Also verfaultes, verwildertes, abgestorbenes muss entfernt werden, dass der Weinstock Frucht bringen kann. Und das macht der Vater, sagt dieses Gleichnis. Er ist der Weingärtner. Ich bin in der Aquaristik unterwegs, das ist ein anderes Bild, und da gibt es manchmal Pflanzen, die kannst du nur retten, wenn du sie runterschneidest bis auf die Wurzel. Und es gibt eine Pflanze, das ist der sogenannte rote Tigerlotus, den habe ich letztens so weit runtergeschnitten, dass nichts mehr kam, es war nur noch die Knolle da. Und dann ist die Knolle im Boden für 3 Monate. Und ich hätte sie schon fast weggeschmissen und dann geht es wieder los. Runtergeschnitten bis auf den absoluten Kern. Das kann übrigens auch in Kirche passieren, das passiert auch in Gemeinden. Es wird ja auch hier immer wieder gesagt, ach Gott lässt das nicht zu, dass diese Gemeinde zumacht, doch. Vielleicht ist er sogar derjenige, der sie schließt. Wir sehen, dass Gott der Vater derjenige ist, der den Weinstock beschneidet. Er entscheidet, was abgeschnitten bzw. entfernt werden muss. Deshalb sollten wir mit der Beurteilung oder mit dem Beurteilen einer anderen Rebe zurückhaltend sein. Ich bin damit immer mehr zurückhaltender geworden. Gott ist es, der beurteilt, er reinigt und beschneidet, übrigens auch dich und mich. Ich bin in Münster in einer sehr katholischen Stadt aufgewachsen, obwohl ich damals mit Kirche nichts zu tun hatte, hat man doch den Katholizismus überall gespürt. Münster in Westfalen. Später habe ich unterschiedliche Freikirchen in Deutschland und im Ausland kennengelernt, auch die Heiligungsbewegung, Kopftuch, lange Röcke und so weiter. Fast hätte ich evangelische Theologie in Tübingen studiert und wäre Pfarrer in der Landeskirche geworden. Damals war ich in einer großen Freikirche unterwegs und auch da wäre ich fast angestellt worden, wieder komplett anderes Biotop. Und in all diesen Kirchen, und zwar wirklich ausnahmslos in allen, habe ich Gutes und nicht so Gutes kennengelernt. In all diesen Kirchen habe ich Frucht, aber auch Beschneidung mitbekommen. In einer Kirche, wo ich war, habe ich zu Gott gesagt, Herr, das Ding muss runtergeschnitten werden bis auf die Wurzel. Am besten abfackeln. So ungefähr. Das geht gar nicht, was hier läuft. Diese Kirche gibt es heute noch. Wann geschlossen wird und wie, entscheidet Gott. Und manchmal reicht es, 1 oder 2 faule Trauben rauszunehmen, damit das Ding wieder Frucht bringt. Manchmal sind sie in der Leitung. Was schlecht. Das Allerbeste aber war, dass ich in allen Kirchen Menschen kennengelernt habe, durch die der Rebsaft des Weinstocks geflossen ist. In allen. Menschen, die meine Brüder und Schwestern sind. Ich muss mich hier immer noch an einen katholischen Bruder denken, zu dem ich mal zur Seelsorge gegangen bin. Und er sagte zu mir dann, wo ich ihm Geld geben wollte für die Seelsorge, hat er immerhin da 1,5-2 Stunden mit mir verbracht. Für einen Bruder nehme ich nichts. Noch ein anderes katholisches Beispiel. Über 10 Jahre in der charismatischen Bewegung und vieles davon schätze ich sehr. Bloß es war massiv einseitig, es gab nur den Heiligen Geist. dann bin ich irgendwann in Bulgarien im Urlaub und lese ein Buch von Ratzinger über Jesus. Das hat mir sehr geholfen. Wirklich. Das hat mich wieder geerdet von einem Katholiken, von einem Papst. Ich wollte ihm dann eigentlich noch eine Mail schreiben, aber ich hatte leider seine Mailadresse nicht. Nee, es wirklich war. Ich wollte ihm schreiben, dass mich das sehr angesprochen hat, was er da geschrieben hat. Nun, die geistliche Familie ist sehr wahrscheinlich größer, als manch einer denkt. Und wenn jemand die Hand ausstreckt zu einem Baptisten, zu einem Pfingstler, zu einem Katholiken, zu wem auch immer, dann sollte man nicht auf eine ausgestreckte Hand schlagen. Das machen wir auch nicht in unserer eigenen Familie. Wenn dort jemand ist, der nach 10 oder 20 Jahren zurückkommt und die Hand ausstreckt. Und das machen wir auch schon mal gar nicht in der geistlichen Familie. Und so eine ausgestreckte Hand begegnet uns nächste Woche Sonntag in dem katholischen Ökumenereferenten vom Bistum Mainz, Herr Dr. Leandro Fontana. Der kommt zu uns und wird bei uns predigen über Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Am 1. März geht es dann weiter mit Pastor Lothar Peitz, der als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Hessen, Rheinhessen, tätig ist. Er wird über Johannes 17 predigen. Und die Predigtreihe Ökumene, Ausrufezeichen, warum, endet am 8. März mit Dr. Lothar Triebel, der heute im Gottesdienst ist. Das ist sehr schön. Er verantwortet im Konfessionskundlichen Institut in Bensheim den Bereich Freikirchenforschung. Die Predigt wird über 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 10 bis 19 sein. Ich schließe mit einem Text aus der Charta Ökumenica. Die Charta Ökumenica ist ein richtungsweisendes Dokument europäischer Kirchen. Da sind viele darunter, das Leitlinien für eine engere Zusammenarbeit festgelegt hat. Und ich lese einen Auszug aus dem Vorwort. Dort heißt es: Wir danken für Vertrauen und Freundschaft, für Gelegenheiten, gemeinsam Gottes Wort zu hören, Zeugnis abzulegen und gemeinsam zu handeln. Gleichzeitig erkennen und bedauern wir die anhaltenden Spaltungen zwischen den Kirchen und unsere menschlichen Unzulänglichkeiten im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Wir verabschieden diese aktualisierte Charta im Vertrauen darauf, dass Gott uns auf unserem gemeinsamen Weg zu tieferer Gemeinschaft und Verständigung leiten und uns in unserer gemeinsamen Verantwortung nicht nur füreinander, sondern auch für die Zukunft Europas und der Welt unterstützen wird. Jesus Christus, der Herr der einen Kirche, ist unsere größte Hoffnung auf Versöhnung und Frieden. In seinem Namen verpflichten wir uns, unseren gemeinsamen Weg in Europa fortzusetzen. Wir bitten um Gottes Führung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes möge Gott uns vollkommen machen in jedem guten Werk und unsere Eintracht annehmen, als Menschen, die eins geworden sind in der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.